Campus Radio Dresden und Kino im Kasten über das Filmfestival Dresden.
Hallihallo zum fünften Tag hier beim Filmfest. Wir sitzen mal wieder in der vollen Schauburg und haben uns gerade den internationalen Wettbewerb 4 angeguckt und ja, wollen euch jetzt ein bisschen vorstellen, wie immer, welche Filme uns besonders im Gedächtnis geblieben sind und da können wir direkt mal mit dem ersten anfangen. Philipp.
Genau, den ersten Film, den wir uns angeschaut haben, der hat den Titel Die Perlen von Raffaella Camilo und Emanuel Lavor aus Brasilien. Und es geht hier um zwei Schwestern, die raus in die Natur fahren, haben da so ein Haus. Und beziehungsweise am Anfang war ich mir überhaupt nicht sicher, ob es sich um zwei Schwestern handelt oder um ein Liebespaar. Das wird dann erst, oder um ein Paar, das wird dann erst durch ein Telefonat aufgeklärt. Genau, und sie fahren dahin und der einen Schwester geht's irgendwie nicht gut, merkt man so ganz am Anfang. Irgendwie ist auch die Beziehung zwischen den beiden ziemlich eisig. Einmal fragt sie die andere, hast du mich? Und sie sagt, ja, also einfach nur so ein Geräusch. Also es ist auch recht wenig Dialog, aber zwischen diesen nicht vor einem Dialog und dem Schauspiel und was dazwischen passiert, das ist eine ganz spannende, ein ganz spannendes Verhältnis, was sich da auftut zwischen den beiden. Wenn man den Ankündigungstext gelesen hätte, dann wüsste man, warum es ihr schlecht geht. Und zwar, sie bereitet sich gerade auf eine Abtreibung vor. Das habe ich am Anfang gar nicht richtig gesehen. Also es gibt natürlich Anzeichen. Ne? Einmal ist sie im Bad, nackt, kniet sich hin und im Hintergrund sieht man leichte Blutspuren nach dem Duschen auf dem Boden. Oder sie legt sich in den Schoß ihrer Schwester und hat eine Wärmeflasche auf ihrem Unterleib. Also sind so alles Hinweise, aber es ist jetzt nicht, es schreit einem nicht ins Gesicht. Und das finde ich ganz interessant, diese Zwischentöne, die zwischen diesen beiden Schwestern dann trotz eisiger Kommunikation doch irgendwie ein Zusammenhalt man könnte schon Zusammenhalt sagen, zwischen den beiden funktioniert. Was auch noch, du möchtest.
Ich wollte nur ergänzen, dass ich das gar nicht so eisig miteinander wahrgenommen habe.
Ah, okay.
Weil ja die ganze Anfangsszene war ja auch so eine sehr, sehr innige Umarmung zwischen den beiden Personen.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere. Und das war ja das, womit man so gestartet ist. Und dann kam quasi, sie sind zusammen zu einem See gefahren, haben da Wasser für die Spülung des Klos eingesammelt. Und ja, man merkt, dass was los ist. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es um eine Situation, also dass es um irgendwas geht, was im Raum steht. Ich habe auch nicht direkt die Abtreibung natürlich damit verbunden und habe eher gedacht, okay, irgendwas steht quasi irgendwie so zwischen denen und ich habe mich auch gefragt, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Und ich hatte dann weniger das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ist, dass die beiden eine eisige Verbindung haben oder gar nicht so sich irgendwie mögen und das mit dem Hassen, das habe ich auch gar nicht so, einfach nicht so ernst genommen. Also, dass das jetzt nicht so wirklich gemeint war, ja, ich hasse dich.
Ja.
Sondern dass eben irgendwie so zum Beispiel auch, dass es gerade eine schwere Situation für alle Beteiligten ist und deswegen reibt man aneinander. Weil irgendwie lag halt die ganze Zeit so eine super Schwere über den ganzen Szenen und diese Stille, die ja auch im Vorhinein betitelt wurde, weil der Film anscheinend auch für den Ton Award nominiert ist. Durch die Benutzung von stillen Momenten.
Das finde ich ganz interessant, weil also still in dem Sinne war es ja nie in dem Film. Also man hat immer Naturgeräusche gehört, immer so Grillen, Zirpen. Also es war eine sehr intensive Naturstimmung, die dann mit in das Bild reingekommen ist. Was mir auch noch aufgefallen ist, das Symbol der Schlange. Also in diesem Haus befindet sich eine Schlange, die sich da rumschlängelt. Würde ich jetzt auch mal symbolisch betrachten als irgendwie offensichtlich vielleicht eine Gefahr, die da ist, aber auch eine Schlange vielleicht im biblischen Kontext, wenn wir schon wieder mal dabei sind. Also ne, die Schlange, die Eva erzählt, sie soll den Apfel nehmen, also das könnte man ja auf diese Ebene machen. Aber die Schlange wird am Ende des Films rausgetragen. Also sie wird aus dem Haus quasi, sie wird nicht getötet, sie wird einfach friedlich rausgenommen und quasi entlassen. Das könnte man vielleicht auch so sehen als, also die Beziehung der beiden ist durch das Durchmachen dieser Situation eine andere. Und diese Schlange als irgendwie der giftige Moment in dem Ganzen wird dann aus dem Haus getragen. Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, das habe ich zumindest auch so ähnlich wahrgenommen mit der Schlange und dass sie da so eine als allerletzte Szene nach der sehr schweren Szene mit dem Blut auf dem Boden Und auch die Szene, wo sie in dem Schoß liegt von ihrer Schwester und die Wärmflasche auf dem Bauch hat, da gibt es ja auch so einen ganz kurzen, also sehr traurigen, schönen Moment zwischen den beiden, wo sie halt weint und sich an den Händen festhalten und füreinander da sind. Und ja. Dann ist es quasi, also die Schwester weicht schon nicht von der Seite. Also sie weichen nicht voneinander irgendwie ab, sie sind füreinander da. Und die Schlange am Ende ist wie so eine Befreiung, die ist jetzt weg und jetzt können sie erstmal irgendwie weiterleben, auch wenn der Prozess des Ganzen schwierig ist und nicht schön ist, was ja auch irgendwie für eine Abtreibung steht. Das ist halt, selbst wenn man das für sich selber entscheidet und selbst wenn das die richtige Entscheidung für einen ist, ist das halt nichts, was man leicht treffen kann und was nicht ohne Spuren vielleicht auch an einem vorbeigeht.
Ich will anmerken, ich glaube, das war eine Würgeschlange und keine Giftschlange.
Das hat niemand von uns behauptet.
Na, Philipp meinte giftige Schlange, aber ich meine, das passt ja trotzdem, weil du ja halt dieses, dieses Erdrückende, wenn du erwürgt wirst oder sowas, dieses beklemmende Gefühl oder so, das funktioniert ja genauso als Metapher. Mir ist halt noch so sehr aufgefallen, dass sie ja am Anfang in diesen See baden gehen und da irgendwie sich Wasser abfüllen. Und ich habe mich dann direkt gefragt, okay, was wollen die mit dem Wasser machen? Weil trinken will man das auf jeden Fall nicht. Bis natürlich die Szene kam, wo sie die Toilettenspülung damit ersetzen, indem sie da immer ihr Wasser reinkippen. Das waren mehr so die Sachen, die ich nachgedacht habe. Ich muss auch
ganz die emotionalen.
Ja, also es war wunderschön gefilmt. Also ich könnte mich da komplett verlieren, aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was da los ist, weil ich auch nicht den Ankündigungstext gelesen hatte und überhaupt nicht die Thematik. Und ich dachte halt, sie wäre irgendwie todkrank oder irgendwas. Also ich hab das nicht ganz entziffern können, aber klar, wenn man es jetzt weiß, macht das alles viel mehr Sinn und auch das Ende dann mit dem Schlange raustragen ist gut gesetzt, ja.
Okay, dann kommen wir doch zum zweiten Film, den wir besprechen wollen, und zwar The Posthuman Hospital von Junhwa Kim aus Korea.
Olli. Da will bestimmt Olli drüber reden.
Also ich will drüber reden, aber ich weiß immer gar nicht, wie man solche Filme zusammenfassen soll. Das war halt ein Animationsfilm, der, ich meine, wie der Name schon sagt, so das war halt ein Krankenhaus, was gezeigt worden ist, aber da waren jetzt nicht unbedingt Menschen, die da behandelt worden sind, sondern halt so technische Geräte, also wir sehen irgendwie einen Staubsauger, der gegen die Wand ballert. Wir sehen ein paar Laptops, die irgendwie Bootschwierigkeiten haben, indem sie alle einen Bluescreen haben und dann in einem Sitzkreis rumsitzen und Strom laden und so. Wir sehen irgendwelche Operationen an so halbtechnischen Geräten. Wir sehen irgendwelche Laufversuche von so skelettartigen Wesen, die aber nicht mehr wirklich humanoid sind.
Also es war ein MacBook mit Skelettbeinen, was versucht hat zu laufen.
Ja, also ich fand diese Ideen einfach super witzig. Oder auch irgendwelche Sachen, die aufgeschnitten werden, wie bei einer Operation oder so, und wo normalerweise dann Blut oder so rauskommen würde. Und in dem Fall kam da irgendein Gel oder so raus.
Also es war quasi so eine Aneinanderreihung einfach von diesen kurzen Ausschnitten, was es alles quasi für Dinge gibt, die in diesem Krankenhaus behandelt werden. Es gab keine Storyline, aber es war einfach so eine Aneinanderreihung von diesen sehr speziellen und schönen Szenen. Also ich fand zumindest die Bildkomposition immer richtig schön.
Ja, und ich meine, eine der ersten Szenen war ja auch diese Waschmaschine, die da im Dunkeln anfängt zu waschen und auf einmal geht das Licht wieder an und auf einmal wirkt es so, als wenn so komplette Gedärme rausgekommen sind aus der Waschmaschine und überall.
Sie hat sich übergeben.
Überall, ich habe das eher so gelesen, als wenn so der ganze Bauch aufgeplatzt wäre und da so die Gedärme rauskommen und überall das Blut verteilt war. Also fand ich super kreative Ideen. Also ich habe total Lust, da irgendwie weiter drauf nachzudenken, was so in der Krankenhausmetapher noch so möglich wäre, wenn man einfach die Menschen mal rausnimmt aus dem Bild und einfach mit so anderen Sachen rumspielt.
Philipp, möchtest du was zu dem Film sagen?
Ja, ich glaube, es wurde schon alles gesagt. Vielleicht noch, es gab noch einen Zungenbaum, der dann beschnitten wurde. Es gibt auch noch so ein modulares System und anstatt der Kabel gibt es dann quasi so kleine Gedärme, die da die ganzen Teile miteinander verbinden. Also um nur noch mal ein paar Bilder zu nennen. Genau, aber wahnsinnig schöner Film. Auch hier wäre ein Q&A wirklich cool gewesen. Leider waren die Filmmachenden nicht da.
Obwohl ich da auch sagen muss, dass ich bei dem Film Ich finde, der steht auch gut alleine, weil der lässt einem irgendwie sehr viel Interpretationsspielraum, bei dem es auch irgendwie Spaß macht, sich noch weiter Gedanken zu machen und dass ja wirklich einfach so Sinneseindrücke waren, die man jetzt aufgenommen hat und die man irgendwie für sich selber jetzt noch erweitern kann mit anderen Szenerien. Also da fand ich es zumindest ganz cool. Und dann wollen wir noch über einen dritten Film reden, über Porcupine.
Genau, und worum geht's? Wir sehen einen Mann, der in einem verlassenen Gebäude unterwegs ist, plötzlich da seine Kamera aufstellt und erotische Sprüche raushaut, sich nach und nach auszieht und man weiß genau, ah, das ist einer, der so Webcam-Sachen macht, sage ich jetzt mal ganz profan. Und dann ist er aber nicht allein in diesem Gebäude und er trifft eine ältere Frau, eine französisch sprechende ältere Frau, die ein Lagerfeuer macht und mit ihm nicht ins Gespräch kommt, weil er ja kein Französisch spricht, hatte ich zumindest das Gefühl, oder er, also es gibt keine wirkliche Interaktion zwischen den beiden.
Ja, sie erzählt und er hört irgendwie zu, aber er antwortet jetzt nicht.
Ja, also irgendwie zwei Ebenen, einmal die Begegnung mit ihr und einmal dieses Webcam-Game, sage ich mal, das erstmal zur Geschichte. Olli, wie fandst du den Film?
Ich fand den schön, also ich fand das so eine schöne Gegenüberstellung. Sie halt, also das ist halt ein verlassenes Krankenhaus und sie trauert quasi einmal im Jahr um ihren verstorbenen Mann da und war, du hast ja halt angesehen, dass sie sehr einsam war und ich fand in der Gegenüberstellung quasi die moderne Variante, so Sex-Streamer zu sehen, auch sehr einsam. Also ich fand das irgendwie eine schöne Gegenüberstellung, wie die sich dann auch in einem Raum halt wiederfinden.
Ich fand auch, dass die Szenen, die über diese Webcams liefen, die hatten ja auch eine Traurigkeit. Also das waren ja keine wunderschön eingerichteten Zimmer oder so. Ich fand eigentlich alle, manchmal wurden auch nur die Zimmer gezeigt, da saßen gar keine Personen oder so, aber man konnte durch die Qualität schon erahnen, dass das jetzt irgendwie ein Internetvideo ist, im Vergleich jetzt zu der Hauptstory. Und die waren auch einfach alle traurig. Die haben mich alle bedrückend gemacht. Es waren ganz furchtbar ausgeleuchtete, unfassbar schlimm eingerichteten, bis gar nicht eingerichteten, toten Räume. Und ich fand jetzt auch in dem Kontext, in dem Olli diese Gegenüberstellung ja nochmal aufgemacht hat, also hatte ich sowohl die Story von der Frau, von der älteren Frau, die ja sehr traurig irgendwie war, mit diesen traurigen, einsamen Zimmern, die gar kein Leben beinhalten, fand ich dann sehr passend.
Ich fand es auch sehr gut, dass die ganzen Leute, die da halt in Videos vorkommen, also die Streamer in ihren, oder die Leute, die daran teilnehmen, in ihren Wohnzimmern, dass die halt offensichtlich alle gefragt worden sind und damit einverstanden waren, in dem Film so vorzukommen.
Ich meine, ihre Gesichter wurden nicht gezeigt.
Genau, die Gesichter wurden nicht gezeigt, aber es ist ja trotzdem eine sehr intime, also du hast ja wirklich Ausschnitte von nackten Menschen gesehen, wie sie in ihrem Sessel sitzen und so. Also das fand ich auf jeden Fall schön mutig.
Also wir gehen mal davon aus, dass das nicht für den Film inszeniert wurde, sondern dass das echte Videos sind.
Im Abspann stand dann auch, wir danken allen Streamenden.
Die hatten ja auch im Abspann so lustige Namen wie, weiß ich gar nicht, so Sexy Rider 1986 oder so.
Halt so richtig schöne Online- Namen. Wir hätten auch noch, wenn wir mehr Zeit hätten, weil jetzt fängt gleich der nächste Block an, in den wir reingehen, National 3 wird es dann sein, über den wir gleich reden, hätten wir auch noch über andere Filme sprechen können und wollen. Es gab noch ein polnisches Märchen. Witzigerweise habe ich vorher auch nicht gelesen, dass es ein Märchen darstellen soll, habe mir aber Märchen notiert, in einem animierten, gezeichneten Stil, was sehr, sehr düster und sehr brutal irgendwann wurde, aber ich fand es irgendwie total schön gezeichnet. Das hat mich abgeholt und über einen politisch traurigen Film aus dem Iran,
ja,
über jemanden in Teheran namens Mastel von Mariam Tafakori. Auch hier entschuldige ich mich, falls ich den Namen falsch ausspreche. Da wir die Aufzeichnungen immer direkt nach den Blöcken machen, haben wir leider nicht ganz so viel Zeit, uns jetzt nochmal alle Namen vorher anzugucken, wie man die ausspricht. Deswegen großes Entschuldigung auch an alle, die wir falsch aussprechen. Der Block war sehr sehenswert.
Das war, glaube ich, auch der stärkste Block, den ich bisher gesehen habe, weil mir wirklich, also mir persönlich haben alle Filme wirklich sehr gut gefallen.
Ich glaube, wir haben einfach nach jedem Block bis jetzt gesagt, ja, der Block war sehr gut. Wir verabschieden uns jetzt, gehen in den nächsten Block und dann hört ihr gleich wieder von uns. Tschüss! Hallihallo! Philipp und ich kommen gerade aus, wie angekündigt, aus dem National 3 Block, den wir uns gerade angeguckt haben. In einem sehr, sehr, sehr kleinen Saal. Wir saßen sehr, sehr, sehr weit vorne, um nicht zu sagen in der ersten Reihe. Es war ein bisschen zu weit vorne, es war wirklich, also...
Ja, man hatte aber Beinfreiheit und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil ich brauche Beinfreiheit, aber egal.
Ja, und wir würden gerne über ein paar Filme aus dem Blog für euch sprechen. Ihr kennt es, die uns gefallen haben, die werden hier besonders hervorgehoben. Und dann fangen wir direkt mal mit dem ersten an, weil den hat Philipp gefallen.
Genau, der erste ist Slimane von Carlos Pereira. Und ich habe mir da festgestellt, ich habe nicht den Ankündigungstext gelesen. Und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft nicht machen, weil ich finde, in den Ankündigungstexten steht schon viel zu viel Inhalt, den ich quasi durch das eigene Schauen eigentlich schon entschlüsseln kann. Genau, worum geht's? Es geht um Omar. Omar wird aus dem Gefängnis entlassen. Kommt wieder nach Hause, aber er kommt nach Hause in eine veränderte Umgebung. Es hat sich viel getan, es kommt nicht raus, wie lange er war, aber auf jeden Fall über ein Jahr, auf jeden Fall im Gefängnis, trifft dann dort auf seine Schwester und die Schwester erzählt ihm, ja, es gab rassistische, queerfeindliche Angriffe in der Stadt, viele Leute sind weggezogen, unter anderem auch, so habe ich es verstanden, Slimane, eine Person, die er wahrscheinlich sehr gemocht hat.
Aber der ist doch nicht weggezogen. Oder? Sie hat doch gesagt, stimmt. Die sind ihn holen gekommen und niemand weiß, wo er ist.
Okay, das, korrekt. Nicht weggezogen. Weggezogen wäre wahrscheinlich jetzt die Täterperspektive gewesen. Er wurde, ja, genau, mitgenommen, so heißt es. Was mir besonders an dem Film gefallen hat, waren die ruhigen Bilder. Die Bilder werden stehen gelassen. Die Bilder können atmen. 16 mm gedreht, auch wenn ich wieder wunderbar. Und man weiß am Anfang überhaupt nicht, was so passiert. So Omar kommt, also man kommt schnell mit, Omar wird aus dem Gefängnis entlassen und dann gibt es diese Szene, die ich gerade schon erwähnt habe in der Inhaltszusammenfassung, dass er zu seiner Schwester geht und das Gespräch mit seiner Schwester findet im Unsichtbaren statt. Die Schwester taucht kurz vor dem Bild auf, dann geht sie weg und dann ist quasi nur die Tapete zu sehen und man hört vielleicht ein dreiminütiges Gespräch, das im Off passiert und dann tritt sie wieder hervor und dann umarmen sich die beiden. Also das Bild wird einfach so stehen gelassen und dann in dem Effekt, dass die beiden sich umarmen, hat das Bild irgendwie nochmal eine komplett neue Wirkung. Also diese graue Tapete und auch dieser Inhalt, wo sie erzählt, ne, diese queerfeindlichen Angriffe, hat das Bild dann irgendwie nochmal so eine ganz besondere Kraft, was ich ziemlich cool fand.
Dazu kann ich ja noch ergänzen, dass der Regisseur auch da war. Ja. Und auf die Szene auch angesprochen wurde oder die Szene selber angesprochen hat und da auch gesagt hat, dass er eben genau diese Tapete im Bild haben wollte und nicht die Menschen auf der einen Seite, weil das in uns selber so ein Bedürfnis auslöst, dass man so denkt, man will jetzt irgendwie die Leute sehen, aber dass dadurch die Gespräche auch auf eine andere Ebene gehoben werden, nämlich dass sie zum Beispiel auch nicht nur auf dem persönlichen Kontext von jetzt dieser Einzelstory zwischen der Schwester und Omar stattfinden können, sondern dass es für eine Community spricht und dass dadurch, dass die Gesichter weggenommen werden, da eben mehr Leute erreicht werden sollen, beziehungsweise mehr Leute die Gespräche führen könnten und das nicht nur eine persönlich erzählte Story ist. Genau, das wollte ich noch ergänzen.
Ja, perfekt, genau. Und er hat auch gesagt, hätte man gewusst, hätte man den Inhaltstext gelesen, aber dieses ganze Setting ist in so einer nahen Zukunft, in dem Menschenrechte bzw. queere Rechte eingeschränkt werden. Und deswegen kommt es auch zu diesem Dialog zwischen seiner Schwester und ihr.
Das war was mir auch nicht bewusst war, weil ich habe genau wie du den Anfangstext nicht gelesen, weil wir beide lassen uns, glaube ich, auch einfach gerne so von den Filmen beeindrucken, ohne jetzt irgendwie vorher Trailer zu gucken oder irgendwas, weil ich finde es wahrscheinlich genau wie du einfach spannend, so einen Film einfach wirken zu lassen. Und auch bei dem fand ich halt wie das auf eine natürliche Art und Weise erzählt wurde, halt spannend, weil es wurde nicht direkt aufgemacht, ja, es gab Queerfeindlichkeit im Ort, so wie wir es jetzt zusammenfassen können, sondern die Schwester hat quasi einfach erzählt, dass sie nicht mehr mit ihrer Freundin zusammen ist, weil, ich weiß gar nicht, ob das der Grund war, aber weil auch Vorfälle passiert sind, wo sie auf der Straße doof angemacht wurden, wenn sie Händchen gehalten haben und das auch niemand eingeschritten hat. Und das war einfach so eine Konversation, die jetzt nicht, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die jetzt nicht direkt so mit dem großen Fahnenschwank das gemacht hat, sondern auf eine sehr natürliche und authentische Art auch irgendwie so Geschichten erzählt hat.
ja, also ist jetzt nicht so, wie es auch manchmal so im deutschen Fernsehkino vorkommt, Exposition, Exposition, wir sind ja. Da und da, das und das ist passiert, sondern ist halt, klar, subtil. Dann muss man noch weiter sagen, nach dem Gespräch fährt er Fahrrad in den Wald und wäscht sich das Gesicht an einem Bach und legt dann einen Perlenohrring an. Und da sind wir witzigerweise auch wieder vielleicht bei dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, und zwar der Junge mit dem Perlenohrring, den Film von Jonas Erler. Was mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat, dass natürlich so ein Ohrring auch eine bestimmte Konnotation hat und in dem Kontext natürlich auch eine queere Konnotation. Und dann fährt quasi die Kamera auf den Ohrring und der Ohrring wird quasi zum Mond. Also es gibt so eine Transition, wo er auch meinte, der Regisseur, dass sie quasi das erst einzeln geschossen haben und auch gar nicht zusammen gedacht haben, aber dann im Editing Room sich das sehr gut ergeben hat. Also der Mond ist dann quasi in der Transition auch in einer gewissen Art und Weise queer. Und am Ende zwischen der ganzen Bewegungslosigkeit der Bilder gibt es dann einen Rave, also mit einer sehr krassen Technomusik, mit Strobolicht. Und Omar steht einfach nur da. Man sieht so sein Gesicht schemenhaft durch die Blitze da, also durch das Strobolicht. Und dann plötzlich beginnt er richtig krass zu tanzen. Also auch wie so ein Loslassen, so eine Befreiung, so, ne, der war im Gefängnis und auch angesichts dieser ganzen Situation, die da stattgefunden hat und auch dieser Raum, dieser Rave-Raum, also es war ein Open-Air-Rave, als irgendwie als geschützter oder safer Space, wo sich die Leute ausleben können, wenn sie schon von in dem Film-Setting halt durch Einschränkungen der Rechte beschränkt sind, genau. Und genau, das fand ich halt super cool und total intensiv und ich mag es wirklich, wenn so Bilder stehen gelassen werden und ja, super schöner Film.
Ich muss sagen, bei dem Film ist mir etwas negativ aufgestoßen, was aber im Nachhinein tatsächlich erklärt wurde. Ich habe mir sehr schnell aufgeschrieben, dass die Stimme etwas aufgesetzt klingt. Also eben im Nachhinein wurde es als emotionslos beschrieben vom Moderator, über den wir vielleicht noch reden werden. Aber auch das wurde quasi erklärt mit eigentlich einem ähnlichen Kontext von auch der Bilderwand, dass eben andere Sachen für sich selber sprechen sollen und nicht nur jetzt quasi dann eine überemotionale Erzählung von einer persönlichen Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass gezeigt werden sollte eben auch, dass die Körper ja auch Trauma beinhalten, Trauma erlebt haben und dass eben auch was Künstliches damit verbunden werden sollte. Und das, ich fand es spannend. Ich finde, also mir selber fällt es aber meistens etwas schwerer, mich emotional auf Geschichten einzulassen, die nicht emotional erzählt sind. Weil ich bin ein Mensch, der sehr über Gefühle geht und der Film löst trotzdem Gefühle aus, aber da bin ich sehr sensibel, wenn Emotionslosigkeit stattfindet. Ja. Aber das ist eine sehr individuelle Einschätzung. Aber ich fand es auch witzig, dass wir beide der Junge mit dem Perlenohrring Parallele gesehen haben. Auch in anderen Szenen, aber ja. Dann wollen wir direkt mal auf den zweiten übergehen. Der heißt Gezielt mittelalterliche Überlegungen von Paula Milena Weise und Finn-Ole Weigt. Und witzigerweise haben wir das RegisseurInnen-Duo schon gestern erwähnt beim regionalen Wettbewerb. Da ist uns der Film Urlaubsversuche auch sehr positiv aufgefallen und mir sind sie wurden kurz angekündigt, die Namen, und irgendwas hat in mir geklingelt, dass ich die Namen kenne, aber ich habe es nicht direkt verbunden, und dann fing der Film an und dann kamen diese Dialoge und dann kamen wieder diese Dialoge, die uns zum Lachen gebracht haben und die einen unterhalten haben und die anders waren als irgendwelche gestagten deutschen Dialoge, genau die Dialoge, die es bei Urlaubsbesuche auch gab. Und dann dachte ich in meinem Kopf so, das müssen dieselben Personen sein, weil es ist, ich erkenne eine Art von Stil im Dialogeschreiben, die ich auch so bei den anderen Filmen nicht wahrnehme. Was ich krass finde bei jungen KünstlerInnen, dass da einfach schon fast wie ein fertiger Stil mit reinspielt.
Klar, bei den beiden Filmen, weil wir sie auch hintereinander relativ gesehen haben, dann hat man schon, klar, sehr deutlich gemerkt. Und ich glaube auch, die sind in der Produktion recht nah beieinander. Genau.
Ja, ich glaube, ich meine eher auch so, dass die meisten Stile, die man so an Filmen irgendwie festzieht, ist dann die Art, was zu filmen oder, keine Ahnung, die Art, einen Film zu bearbeiten. Und bei dem, finde ich, sind die Dialoge das, was mich so verbunden hat zwischen den beiden Filmen. Diese Dialoge, die unterhalten, die gleichzeitig authentisch und komisch sind. Und das ist was mir sonst noch nicht so aufgefallen ist, weil ich glaube, dass die meisten Personen sich schwer tun mit den Dialogen. Und ja, jetzt können wir erstmal kurz darüber reden, was in dem Film eigentlich passiert. Es geht um eine Lehrerin.
Frau Schröder.
Frau Schröder, sehr schön gewählter Name, die auf eine Klassenfahrt mit ihren SchülerInnen fährt. Und die beginnen quasi auch sich so eine mittelalterliche Burg anzugucken. Und sie haben quasi Aufgaben dazu bekommen. Und dann kommt ein Schüler namens Benny auf sie zu und stellt ihr eine Frage, wie er sich denn jetzt zu dieser...
Es geht um die Bauernreform, genau. 1604.
Wie sehr er sich denn jetzt irgendwie zu dieser Bauernreform äußern soll oder da eine Meinung vertreten soll, weil ihm ist es egal, weil es existiert ja nicht mehr. Was irgendwie auch eine witzige Frage ist, die, glaube ich, wenige SchülerInnen stellen würden. Und dann sieht man Frau Schröder, wie sie erst so sehr nett versucht zu reagieren und sagt, ja, dann versucht sich hinein zu versetzen. Und Benny hört halt nicht auf, Fragen zu stellen und zu sagen, dass er die Aufgabe nicht versteht, dass er sie nicht lösen kann. Und dann rastet sie aus und fängt an, ihn anzuschreien. Und dann geht die Story quasi so weiter, dass er sie melden will, dafür, dass sie ihn angeschrien hat. Und dann ist quasi irgendwann ein Schnitt, dann ist die Klassenfahrt vorbei, sie sind wieder zu Hause und dann bei ihrem Vater, der im Rollstuhl sitzt, unterhält sich mit dem und dann kommt auch im Laufe der weiteren Gespräche raus, sie will gar keine Lehrerin mehr sein und sie trifft dann irgendwie beim Spazieren abends noch auf den Vater von Benny, der sich entschuldigt für seinen Sohn und sie zum Essen einlädt und ja, parallel dazu, muss man aber noch sagen, wird über den Vater transportiert, es ist ein Bär ausgebrochen in dem Ort und sie soll auf sich aufpassen, weil der ein wildes Tier quasi unterwegs ist. Und dann sieht man immer mal wieder diesen Bären. Und ich habe mich ja am Anfang gefragt, ob sie der Bär ist, weil sie nicht zusammen in einer Szene waren, weil sie sieht ihn dann quasi, wie der Bär im Wasser ist und in das Wasser schlägt. Und die nächste Szene ist, wie sie im Wasser steht und in das Wasser schlägt.
Ja.
Aber da ist kein Bär mehr. Und dann habe ich kurz gefragt, ist sie der Bär? Später habe ich mich gefragt, ist Benny der Bär? Ist überhaupt jemand der Bär?
Der Bär echt?
Ist der Bär echt? Ist der Bär da? Das stimmt, das habe ich mir auch gefragt. Oder ist ja nur eine Metapher? Also ja, es war eine sehr wilde Story, die aber irgendwie sehr Spaß gemacht hat anzuschauen. Es gibt dann noch eine Tanzszene auf dem Sportfeld. Nachts steht der Bär und vorher bekommt man irgendwie noch die Lektion, man soll sich groß machen, wenn man einen Bär sieht. Und Frau Schröder fängt einfach an zu tanzen, als sie den Bär sieht. Und es ist eine irgendwie sehr schön konzipierte Szene gewesen, fand ich, wie sie da tanzt. Und auf einmal ist auch Benny da.
Also mir ist es jetzt gerade auch aufgefallen in dem Blog, es gab 3 Filme auf jeden Fall, wo Tanzszenen drin vorkamen und dann ist mir nochmal bewusst geworden, dass der Tanz im Film ja auch irgendwie in diesen 3 Filmen auch alle immer so eine Bedeutung des, der Befreiung hatte, des Loslassens. Sie sagt dann auch einmal, wissen Sie eigentlich, wie befreiend es ist, ein Mensch zu sein und keine Lehrerin, was, glaube ich, ihren Standpunkt als Lehrerin deutlich macht. Fun Fact, die Schauspielerin ist tatsächlich mal Lehrerin gewesen, nicht mehr Lehrerin aktuell und wird wahrscheinlich auch nie wieder Lehrerin sein, aber dadurch meinte sie auch, in dem Gespräch schließt sich für sie natürlich auch ein Kreis, jetzt ist sie keine Lehrerin mehr und macht aber einen Film, in dem sie keine Lehrerin mehr sein möchte, also sehr witzig und ich mochte den Film auch, super Dialoge, ich mochte diesen trockenen Humor auch von der Frau Schröder, das war, am Anfang war ich ganz kurz irritiert, war so, boah, okay, das klingt jetzt schon arg gestelzt, aber im Laufe des Films fand ich es nicht mehr so. Also dann habe ich mich auch in diesen Dialog dann reinbegeben und habe das ziemlich gut gefunden, genau.
Ich glaube, mir ging das ähnlich, dass ich am Anfang kurz gestolpert bin über ihre Harschheit, die gleichzeitig irgendwie unterhaltend war. Aber ich fand, je mehr man den Film geguckt und je mehr man sie dann verfolgt hat, ist es auf einmal so richtig ihre Person geworden. Also es hat dann ein Sinnbild ergeben, dass ihre Person, so wie sie ist, die auch zwischenzeitlich total kurze, minimal kurz emotionale Momente hatte, so als sie aus der Klassenfahrt zurückfährt, hat sie Tränen in den Augen. Was ich finde, was einfach ihre Figur sehr vielschichtig gemacht hat, was ich mag. Ich bin ein großer Fan davon, irgendwie eine Person auch zum Beispiel nicht übernett darzustellen. Ich weiß nicht warum, aber das spricht mich einfach an, weil ich das so eine aufgesetzte über Heldinnenschaft gar nicht mag. Und ja. Ich mag das, wenn Personen harsch sind.
Was auch noch gesagt wurde, dann in dem Gespräch und was dann auch natürlich sehr, sehr einleuchtend erschien, natürlich die Figur des Bären und ihre Figur sind 2 Figuren, die nicht in die Welt passen. Also
von Benny und den Bären auch übrigens.
Von, aber auch Frau Schröder, ah ja, von Benny und dem Bären, aber ich glaube auch, ich könnte es auch, man könnte es auch auf Frau Schröder ist ja auch in dieser LehrerInnenwelt und will da nicht, also diese Figuren hatten alle natürlich, trotz dessen, dass sie verschieden waren, so Parallelen. Der Bär, der ausgebrochen ist, Benny, der Fragen stellt in dem Schulsystem, wo man sich so denkt, ja, es ist eigentlich vollkommen richtig, was du da stellst oder berechtigt, und die Lehrerin, die sich eben in ihrem eigenen Kontext dann nicht mehr wohlfühlt. Was ich noch interessant fand, war die Erzählstimme, weil die Erzählstimme war ja der Vater. Also so hatte ich das interpretiert, und irgendwann wird der Vater von dem Bären, ja, getötet, hatte ich, oder was wir gesehen haben, ist ein Rollstuhl, der umgekippt ist. Ob der Vater tot ist, weiß ich nicht.
Ob es der Bär war, auch nicht.
Ob es der Bär, weiß ich auch nicht, aber die Erzählstimme geht trotzdem weiter, also der Vater existiert vielleicht, also der Vater als irgendwie übergeordnetes, oder der Erzähler als, es war ja wie so ein Märchen auch, ja, aber ob die Figur jetzt existiert hat oder lebt oder nicht mehr lebt, das ist, glaube ich, in dem Moment egal, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Dass der Vater die Erzählstimme ist, was ich gar nicht verbunden habe. Wurde das gesagt?
Nee, aber ich habe es gehört. Also, ich nehme das an und ich habe mich dann halt gefragt, okay, der Vater ist tot, aber ist immer noch die Erzählstimme, was bedeutet das jetzt? Dass der Vater, obwohl er nicht mehr in physischer Präsenz da ist, immer noch erzählt, und das macht vielleicht auch noch diesen, sie meinten das auch, es ist so ein Märchen, und ich glaube, es hat auch starken Märchencharakter, und es gab dann noch, also es ist so ein 3 Episoden geteilt, der Film, es ist dann erste Episode, Lernen macht Spaß, die zweite Episode macht dich so groß wie möglich, und die dritte Episode, der Killer mit dem Babygesicht, und in dieser dritten Episode kommt dann auch nochmal so eine Animation. Zwei SchülerInnen unterhalten sich. Hast du schon die Geschichte von dem Killer mit dem Babygesicht gehört? Und dann erzählen die Geschichte, und das Ganze wird illustriert durch eine Animation. Also das fand ich auch irgendwie cool, dass in diesem Stil, der gefahren wurde, nochmal ein komplett neuer Stil reingebracht wurde. Also das war, also ich habe es nicht ganz verstanden, warum diese Geschichte jetzt kommt, aber ich fand es witzig.
Es hat doch irgendwie zu dem Kontext von diesem ganzen Geschichtsunterricht gepasst, der ja irgendwie am Anfang stattfand mit diesen Bauernreformen und zu den mittelalterlich gestellten Fragen. Ja, also für mich war das unfassbar unterhaltend. Ich freue mich auf mehr Filme von den beiden. Und ich war sehr überrascht, aber auch sehr froh, dass wir gleich 2 Filme von den beiden hier sehen konnten. Und Grüße gehen auch nochmal raus. Wir haben uns auch unterhalten können, zumindest mit Paula und noch ein paar Leuten aus dem Team. Und alle waren sehr, sehr lieb. Und es war ja auch genau das, was wir uns schon aufgeschrieben haben. Süße MacherInnen. Wir können es bestätigen. Es sind sehr, sehr liebe Menschen. Und ja, wir freuen uns auf mehr. Und jetzt muss Philipp auch schon weiter, er wird noch weiter zur GH8 gehen.
Genau, ich gucke mir jetzt Total Refusal das Gaming-Panel an. Mal schauen, was das wird. Ich berichte.
Wir haben es gestern ja schon angekündigt, dass es bestimmt interessant wird. Und damit war es das erstmal von uns beiden. Und ja, wir hören uns sicherlich noch die Tage. Tschüss.
Ciao.
Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.